Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: ein Kilo Hackfleisch für etwa 20 Euro. So hoch müsste der Preis sein, wenn alle ökologischen Kosten entlang der Lieferkette eingerechnet würden. 20 Euro statt wie jetzt etwa 9 Euro für das schon teurere Biofleisch. Was Lebensmittel wirklich kosten müssten, das ist jetzt auf den Preisauszeichnungen in einem Pennymarkt in Spandau zu lesen. Unbedingt verständlich ist das aber nicht für jeden.
Naja, ich sag mir, das ganze Leben wird teurer.
Ja, ich denke mal, das sind die 3%, wa?
Wie der Versuch, wahre Kosten auf Preisschilder zu schreiben, ankommt und ob mehr dahinter steckt als PR, dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber der auf einen Videocall geschrumpfte EU-China-Gipfel, der heute um 14 Uhr begann. Bettina Klein in Brüssel beobachtet den. Frau Klein, eine breite Themenpalette, die von Pandemie über Klimawandel bis zu Handels- und Wirtschaftsfragen reicht, sollte besprochen werden. Was konnte denn bislang, soweit man das weiß, besprochen und verhandelt werden?
Vieles davon, wie es scheint, Frau Becker. Die Pressekonferenz nach der Videokonferenz hat vor 20 Minuten etwa begonnen. Sie läuft gerade. Charles Michel, Ursula von der Leyen und Angela Merkel haben bereits gesprochen, stellen sich jetzt gerade den Fragen der Journalistinnen und Journalisten in Berlin und Brüssel. Man hat offenbar die gesamte Themenpalette angesprochen, die Wirtschaftsbeziehungen, das Investitionsabkommen, das ja in Rede steht, aber eben auch Zusammenarbeit in der Klimapolitik, beim Klimaschutz. Dort will man China an Bord bekommen, weil es eben die Hälfte der Emissionen, die durch Kohle verursacht werden, kommt aus China. Deswegen ganz starkes Ziel, gerade Deutschlands, aber auch der Europäischen Union, China da an Bord zu bekommen. Und es wurden auch die Menschenrechte angesprochen. Aber mir schien auch, es wurde schon klar gemacht, die Europäische Union wird nicht um jeden Preis ein Investitionsabkommen abschließen. Man will von China mehr, man braucht weitere Signale, dass man bereit ist, gerade beim Marktzugang zum Beispiel, sich weiter zu öffnen und wird den Dialog aber auf anderen Gebieten weiter fortführen. Das lässt sich sagen, es waren ja nur gut 2 Stunden dieser Videokonferenz. Die wichtigsten Prozesse laufen ab zwischen den Meetings bei den Verhandlungen. Das war jetzt natürlich heute nochmal ein starkes politisches Symbol, mit der chinesischen Staatsführung sich zusammenzuschalten.
Sie haben das angesprochen, ganz konkret wünschen sich ja die Europäer von Peking ein Investitionsabkommen, einen besseren Zugang zu Chinas Märkten. Immerhin, dass das Thema war, ist das schon ein Fortschritt?
Naja, man verhandelt seit 7 Jahren und wir konnten vergangene Woche aus den Verhandlungsdelegationen hören, da gibt es im Augenblick so eine Art Momentum. Offensichtlich hat China doch ein Interesse daran, auch ein Abkommen mit der Europäischen Union zu schließen. Es gab angeblich kleinere Fortschritte, sozusagen was das Level Playing Field angeht, also die Wettbewerbsbedingungen, aber eben beim Thema Marktzugang zu China für europäische Firmen, da stehen weiter starke Hürden im Raum. Das hat Ursula von der Leyen vor ein paar Minuten hier gerade noch einmal betont und hat auch gesagt, China muss uns überzeugen, dass es für uns sinnvoll ist, so ein Investitionsabkommen abzuschließen. Also man ist noch nicht da, wo man sein will, und es ist auch noch nicht ausgemacht, dass es wirklich noch in diesem Jahr dazu kommt. Wie gesagt, Fortschritte, aber man hat noch nicht alles geschafft, und deswegen wurde heute als besonderer symbolischer Sieg verkauft, heute Vormittag, dass man eine Vereinbarung geschlossen hat über geografische Herkunftsbezeichnungen. Also dass etwa Münchner Bier oder auch Parmakäse geschützt ist in China. Diese Herkunftsbezeichnung, das ist ja auch innerhalb Europas ein wichtiges Thema. Das wurde aber schon im vergangenen November unterzeichnet. Man hat es quasi heute als Ergebnis präsentiert, weil abgesehen davon so viel konkrete Ergebnisse natürlich heute nicht zu verkünden waren.
Nach dem Willen der Bundeskanzlerin, die ja auch die EU-Ratspräsidentschaft innehat, sollten ja auch Menschenrechtsfragen angesprochen werden. Stichworte Hongkong, die Lage der uigurischen Minderheit. Es gibt da einiges, was die EU anzusprechen hätte. Kam es auch dazu?
Ja, es wurde angesprochen und Angela Merkel sagte gerade, ja, aber wir sind da noch nicht einer Meinung. Also das ist wirklich sehr heruntergespielt, glaube ich, die Differenzen. Man verweist hier darauf oder hat bei der Pressekonferenz auch darauf verwiesen, es soll diesen Menschenrechtsdialog mit China ja geben, man wird dort weiter sprechen. Charles Michel war etwas deutlicher und hat gesagt, wir haben hier sehr klar unsere Haltung zum Ausdruck gebracht. Es muss auch Zugang geben zu diesen Regionen, wo eben auch die Minderheiten unterdrückt werden. Es schien so zu sein, dass man dann da doch eine gewisse Offenheit vielleicht gesehen hat, aber das war jetzt etwas anderes als eine knallharte Kritik, die hier zum Ausdruck kam, sondern man hat es wirklich auch eingebaut in die Versuche, China als strategischen Partner eben zu behalten. Aber ich würde schon sagen, der Ton ist schon einigermaßen entschieden, auch aus der Europäischen Union. Und ich glaube, es gibt eine gewisse Konvergenz, auch nach den Erfahrungen der vergangenen Monate, wo man bestimmte Unterschiede auch im Zugang zu China allmählich vielleicht doch überwindet und sieht, wie wichtig es ist, eine gemeinsame Strategie zu haben und in der Europäischen Union auch geschlossen aufzutreten. Möglicherweise im besseren Fall war das heute ein Zeichen dafür.
Danke, aus Brüssel war das Bettina Klein. Und im Brüsseler Umfeld bleiben wir. Die EU will an diesem Mittwoch offiziell eine neue Zielmarke für die Treibhausgaseinsparungen in 10 Jahren nennen. Soweit die Pläne bekannt sind, sollen die Ziele ehrgeizig sein. Die Treibhausgase sollen bis 2030 nicht nur um 40% unter den Wert von 1990 gedrückt werden, sondern um 55%. Praktisch könnte das heißen, schneller mehr E-Autos auf der Straße, schneller bessere Fenster und Heizungen in älteren Häusern, mehr Ökoenergie, neue Wälder, nachhaltigere Landwirtschaft, eine andere Industrie geradezu. Nicht jeder ist von diesem Weg überzeugt. Mischa Erhardt hat nachgefragt, wie sich Branchen, Verbände und Unternehmen dazu stellen.
Die Klimaziele, die bislang durchgesickert sind, haben es in sich. Nicht nur, weil die Treibhausgasemissionen deutlich stärker nach unten gehen sollen, sondern auch, weil das bereits 2030, also in nicht einmal 10 Jahren, erreicht sein soll.
2030 ist mittlerweile recht früh. Da muss man drüber nachdenken, ob das wirklich noch gut erreichbar ist,
sagt der Chefvolkswirt der Berenberg Bank Holger Schmieding. Er schließt nicht aus, dass es möglich ist, auch schärfere Klimaziele einzuhalten. Allerdings käme es dann auf die tatsächliche Ausgestaltung an. Das meint auch Achim Derks. Er ist der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Für ihn stellen sich vor allem Fragen, die dringend beantwortet werden müssten.
Also die Frage, wie erreichen wir dieses Ziel, ohne Unternehmen auf dem Weg zu verlieren? Woher kommt die erneuerbare Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen? Und wie vermeiden wir, dass ausländische Unternehmen hier einen Vorteil gegenüber den europäischen Unternehmen haben? Das sind die Kernfragen, die wir stellen und die bislang im Green Deal und jetzt auch in der Debatte um die Erhöhung der 2030-Ziele zu kurz kommen.
Fest steht, dass mit schärferen Klimazielen alle Bereiche der Wirtschaft ihren Beitrag leisten müssten. So müsste beispielsweise in der Autoindustrie der CO2-Ausstoß der Fahrzeuge um 50% sinken, heißt es in dem internen Papier der EU-Kommission laut Agenturberichten. Bislang lag dieses Ziel bei 37,5%, also deutlich darunter. Der Automobilverband VDA wies die Pläne zurück. Man stehe zu den bisherigen Zielen, die bereits ambitioniert seien. Eine weitere Verschärfung würde die Folgen des Konjunktureinbruchs infolge der Corona-Krise nicht berücksichtigen und Arbeitsplätze kosten. Ähnlich äußerte sich Stefan Weil, der als niedersächsischer Ministerpräsident im Aufsichtsrat von Volkswagen sitzt. Die Umweltorganisation Greenpeace dagegen analysiert in einer Studie, dass bis zum Jahr 2028 der Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren gestoppt werden müsse, wenn man die Pariser Klimaziele noch erreichen wolle.
Wir müssen die Alternativen zum Auto verbessern, Bus, Bahn, Radverkehr, sodass wir, das zeigt die Studie ganz deutlich, dann 2040 es auch schaffen, mit etwa der Hälfte der Autos auszukommen. Und die Autos, die wir dann in Europa noch auf den Straßen haben, die dann noch fahren, die müssen elektrisch sein. Und auch bis 2040 müssen dann alle Pkw mit Verbrennungsmotor von der Straße verschwinden,
sagt Benjamin Stephan von Greenpeace. Schärfere Klimaziele würden darüber hinaus vor allem Wirtschaftsbereiche treffen, die besonders energieintensiv produzieren und damit einen hohen CO2-Ausstoß haben. So etwa die Stahlindustrie.
Die Stahlindustrie kann einen entscheidenden Beitrag leisten, um das Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft 2050 zu erreichen,
sagt Roderick Höhmann, Leiter Energie- und Klimapolitik in der Wirtschaftsvereinigung Stahl.
Die Stahlindustrie hat sicherlich Potenzial, durch die Einführung CO2-armer Produktionsverfahren dazu beizutragen. Aber dazu ist es wirklich ganz entscheidend, dann sehr schnell und sehr umfassende Rahmenbedingungen bereitzustellen.
So müsste aus Sicht der Stahlindustrie beispielsweise verhindert werden, dass sich der Emissionsrechtehandel deutlich für die Unternehmen verteuert. Denn höhere Kosten für Emissionszertifikate würden das Ziel konterkarieren, die Produktion auf umweltschonendere Technologien umzusetzen. Das wiederum aber sollte das Ziel sein. Das meint auch Volkswirt Holger Schmieding.
Letztlich, glaube ich, ist das, wenn man es richtig macht, weder eine große Belastung noch für sich genommen ein Wachstumstreiber, wobei wir uns immer erhoffen, dass natürlich, wenn wir Vorreiter sind global, wir dann auch Innovationen haben. Und wenn wir die Innovation haben, kann es sein, dass man dann im Nachhinein sagt, aha, dank der Innovation war es auf Dauer sogar für unsere Wirtschaft gut. Aber das würde ich nicht von vornherein als unbedingt zu berechnenden Effekt da reinsetzen, sondern nur als Hoffnung.
Eine Einschätzung im Bericht von Mischa Erhardt und Themenwechsel. Bislang war es eher ein Gedankenspiel der Wissenschaft zu berechnen, wie teuer Lebensmittel oder auch andere Güter sein müssten, wenn man alle Kosten entlang ihrer Produktionskette in ihren Preis hineinrechnen würde. Kosten für den Energieverbrauch, den Wasserverbrauch, den Landschaftsverbrauch, die Logistik, Kosten für Natur- und Umweltbelastung. Es kämen je nach Produkt Preise zustande, die zum Teil um mehrere 100% über den Preisen lägen, die die Kunden tatsächlich zu zahlen haben. Wie diese wahren Kosten, übersetzt aus dem Englischen True Costs, bei Lebensmitteln aussehen, das macht nun der Lebensmitteldiscounter Penny deutlich, aber nur in einer einzigen Filiale und natürlich auch nur als Anschauungsmaterial. An der Kasse geht es dann wie immer zu. Anja Nils hat sich das Projekt mit den wahren Preisen angesehen und gefragt, wie viel Wahrheit und wie viel PR drin steckt.
In der Mitte eines Kühlregals im Pennymarkt in Berlin-Spandau liegt der junge Gouda. 1,99 soll die 400-Gramm-Packung kosten, steht auf der roten Seite des Preisschildes. Auf der grünen Seite direkt daneben sind es auf einmal 3,74 Euro. Die meisten Kunden sind erstmal verwirrt.
Das war der niedrige Preis und nachher gehen aber die Preise höher, ne? Naja, ich sag mir, das ganze Leben wird teurer.
Ja, ich denke mal, das sind die 3%, wa?
Das sind wahrscheinlich jetzt die Angebote. Das ist der jetzige Preis.
Die beiden Damen vor dem Kühlregal haben die Aktion von Penny zunächst nicht verstanden. Im ersten Nachhaltigkeitsmarkt Deutschlands, wie Penny die Filiale bezeichnet, steht auf der einen Seite des Preisschildes das, was zurzeit für den Käse an der Kasse bezahlt werden muss. Auf der anderen stehen die Warenkosten, also der Verkaufspreis plus versteckte Zusatzkosten, die für die Umweltfolgen bei der Produktion eines Produkts entstehen, aber im Preis nicht berücksichtigt werden. Das möchte Penny an einigen Beispielen transparent machen. Mit Hilfe der Universität Augsburg wurden dafür Kriterien ausgewählt, erklärt Penny-Sprecher Andreas Krämer.
Und das hat letztlich auch zu der Auswahl dieser vier Parameter Stickstoff, Klimagase, Energie und Landnutzungsänderung geführt, weil das Faktoren sind, die gut berechnet sind, auf die man sich stützen kann.
Es geht also um die Folgekosten bei der Produktion, die zum Beispiel durch den Ausstoß von Treibhausgasen, Umweltschäden oder die Energieerzeugung entstehen. Natürlich gäbe es noch mehr mögliche Kriterien, wie zum Beispiel Tierwohl oder faire Löhne, die den Warenpreis noch stärker erhöhen würden, sagt Tobias Gaugler von der Universität Augsburg. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und forscht zum Thema nachhaltiges Ressourcenmanagement von Agrarrohstoffen.
Wir haben in unserer Studie keine sozialen Kosten oder vielleicht auch Unausgewogenheiten des Marktes betrachtet. Hierzu müssten beispielsweise auch die Subventionen mit einbezogen werden. Wir haben uns lediglich auf Umweltfolgekosten fokussiert und allein damit schon deutliche Marktunvollkommenheiten herausarbeiten können.
Das Mühldorfer Hackfleisch aus konventioneller Produktion in Pennys Fleischkühlschrank müsste in der Umweltfolgekostenrechnung also rund dreimal so viel kosten, wie Penny tatsächlich dafür verlangt. Beim Bio-Hackfleisch direkt daneben sind die versteckten Zusatzkosten deutlich niedriger, weil die Erzeugung die Umwelt weniger belastet. Trotzdem würde sich auch das ohnehin schon viel teurere Biofleisch nochmal im Preis verdoppeln. Das Nebeneinanderstellen der Produkte ist Teil des Konzepts, so Andreas Krämer von Penny.
Wir haben bewusst immer Produktpärchen gebildet, von konventionell und bio gegenübergestellt. Ja, um dem Kunden auch eine Handlungsalternative aufzuzeigen, um ihm zu zeigen, das Bioprodukt mag zwar am reinen Verkaufspreis im Moment teurer sein, aber wenn man das Thema wahre Kosten, also sozusagen den Rucksack, den das Produkt mit sich trägt, berücksichtigt, auf Sicht, das günstigere Produkt ist.
Jedenfalls langfristig für Umwelt und Gesellschaft, nicht kurzfristig für den eigenen Geldbeutel. Das verstehen allerdings hauptsächlich die Kunden, die beim Einkauf ohnehin auf Nachhaltigkeit achten oder die Informationen über die zwei Preise an der interaktiven Infostation im Markt genau gelesen und dann auch verstanden haben.
Hier, Warenkosten und Verkaufspreis.
Rein theoretisch kaufen wir das Produkt zu günstig ein, als dass es wirklich kosten sollte.
Also, ja, wenn man es weiß, ist es definitiv interessant. Also das ist auf jeden Fall der Fall.
Ich denke schon. Also ich denke, wenn man vor allem so zwei gleiche Produkte in Anführungsstrichen nebeneinander liegen hat, ja, das könnte man noch ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken.
dann bin ich auch bereit, wenn es zum Positiven für die Natur wird, bezahle ich auch mehr.
Denn am Ende müssen die entstehenden Umweltfolgekosten von der Gesellschaft und vom Steuerzahler ohnehin getragen werden, sagt Wissenschaftler Tobias Gaugler.
Beispielsweise durch Biodiversitätsverluste, beispielsweise auch durch gesundheitliche Beeinträchtigungen, beispielsweise durch die Rechnung für das Trinkwasser, Steuern, die beispielsweise für Fehlernten, Missernten dann verwendet werden, um Soforthilfen auszugeben. Oder all diese Bereiche sind tangiert von Umweltfolgen, Umweltfolgekosten.
Und es schade sicherlich nicht, sich das bewusst zu machen, so Penny. Dass der Discounter mit niedrigen Preisen Teil des Problems ist, sei den Initiatoren klar, so Andreas Krämer. Die Initiative und daraus folgend eine Änderung des Verbraucherverhaltens könne, flankiert mit politischen Maßnahmen, aber vielleicht ein kleiner Schritt sein, um langfristig auch Teil der Lösung zu werden. Die Verantwortung für einen Richtungswechsel überlässt Penny allerdings den Kunden.
Anja Nils war das. Der Ölkonzern BP wartet heute mit einer ernüchternden Erkenntnis in eigener Sache auf. In seinem routinemäßig erscheinenden Energieausblick schreibt er, dass das Ende der unablässig steigenden Ölnachfrage vorbei sei. Und für sich selber sagt der Konzern, dass er sich nun lieber neu erfinden wolle, was immer das in der Praxis heißt. Die ernüchternde Botschaft kommt just zu dem Zeitpunkt, da die OPEC, die Organisation Erdöl exportierender Länder, 60 Jahre alt wird. Und selbst hat sie nicht den Eindruck, dass sie sich so schnell nun neu erfinden müsste. Viktor Goetker hat sich umgehört, wie die OPEC in der Finanzwelt gesehen wird.
Vielleicht liegt das Zentrum des weltweiten Rohstoffhandels ausgerechnet im kleinen Städtchen Zug in der Schweiz. Ringsum grüne Hügel, der Ort schmiegt sich an den malerischen Zuger See an und mittendrin im Idyll wohl gut 250 Rohstoffhandelsfirmen. Schweigevirtuosen hat die mal einer genannt und Diskretionsfanatiker. Aber einer erzählt dann doch, wie er für Millionen Dollar Öl um den Globus schiebt. Christoph Eibel, der Chef der Fondsgesellschaft Tiberius.
Das ist mittlerweile vollkommen unspannend und auch ohne irgendwelche Interaktionen, denn Sie haben einen elektronischen Zugang zu der Börse. Da sehen Sie auf Ihrem Bildschirm die Ankaufs- und die Verkaufspreise. Sie können dementsprechend draufklicken. Die Preise bewegen sich sekündlich und dementsprechend bestimmen Sie den Preis, zu dem Sie kaufen wollen. Den tippen Sie in Ihren Terminal ein und dann kaufen Sie.
Der Ölhandel wird am Computer gemacht. Eibel kauft Finanzpapiere auf den Ölpreis, schiebt also keine echten Ölfässer um den Globus. Aber auch die digitalen Zahlenkolonnen, die haben den Ölmarkt nicht deutlich transparenter gemacht. Ölhandel, das ist ein verschwiegenes Geschäft. Gerade wenn sich die wichtigen Ölminister des Ölkartells OPEC in Wien treffen zu ihren Sitzungen. Um da durchzublicken, braucht es Leute wie Ölexpertin Cornelia Meyer.
Ich war seit 15 Jahren an jedem Meeting. Also das heißt, ich bin ein Teil des Inventars. Ich habe schon Angst, dass ich abgeschrieben werde, weil Inventar wird ja immer abgeschrieben.
Zumindest in der Buchhaltung. Meyer kennt sich mit dem Ölmarkt aus, ist geschäftlich oft in Saudi-Arabien unterwegs, spricht fließend Russisch und lebt in London. Meyer ist gut verdrahtet. Und wenn die Ölminister vom Golf in Wien dann ihre blumigen Statements abgeben, dann weiß Meyer, worauf es ankommt.
Man muss einfach lernen, Nuancen zu lesen. Man muss auch verstehen, woher kommen die Leute? Wer ist der Ölminister? Von wem hängt er ab? Wieso sagt er das? Interpretation ist das Wort. Das ist eine große Interpretationsfrage und es braucht auch viel Fingerspitzengefühl.
Schon an den Hotels versuchen manche den Ölministern Fragen zu stellen, schauen, welcher Berater ist heute mit dabei, wer tuschelt morgens beim Frühstück mit wem. Das, so erzählen es Wiener Ölexperten, zählt bei den Wiener Ölkongressen und ist der wichtige Wissensvorsprung. Doch wie viel zählt die OPEC noch? Einst war sie ein gefürchtetes Kartell. Jetzt gibt es mit den USA und deren Schieferölmassen einen mächtigen Konkurrenten, sagt Ölhändler Christoph Eibel.
Ja, inwieweit wurde das deutlich? Indem der Präsident der Vereinigten Staaten beim Kronprinzen des saudischen Regimes anruft und ihn auffordert, du, mach mal den Ölpreis so, wie ich das möchte und nicht mehr so, wie du das möchtest. Also insoweit ist klar, dass auch die Rolle der OPEC ins Hintertreffen gelangt ist.
Doch eine letzte Frage brennt allen Ölexperten unter den Nägeln. Selbst wer am Ölmarkt aktiv ist, der muss kein Umweltsünder sein. Ölberaterin Cornelia Meyer fährt gar kein Auto, sagt sie. Und auch Ölanalystin Gabriele Wiedmann sagt von sich selbst, ich bin eher Öko.
Die Zukunft am Ölmarkt ist ja auch eine ganz große Frage mit Klimaerwärmung, mit der Frage, wird in Zukunft noch so viel Rohöl benötigt wie in der Vergangenheit? Gibt es alternative Möglichkeiten? Also da ist auch in Zukunft ganz viel Bewegung drin.
Und auch der Ölgigant BP sagt nun, vielleicht werde künftig nie mehr so viel Öl gekauft wie vor Corona. Und dennoch, bis zur letzten Ölung am Ölmarkt dürfte es noch ein bisschen hin sein.
Viktor Goitka war das. 30% der Anteile hält er schon, aber der tschechische Großaktionär Daniel Kretinsky hat auch keinen Hehl daraus gemacht, dass er gerne mehr Einfluss auf den Metro-Konzern hätte. Es gibt nun eine neue Offerte von ihm. Peter Lange dazu.
Daniel Kretinsky möchte offenbar die Gunst der Stunde nutzen, selbst wenn er die Aktienmehrheit von 50% nicht erreichen sollte, was wohl wahrscheinlich ist. Das räumt zumindest seine Holding EP Global Commerce in ihrer Mitteilung ganz offen ein. Sie will den Anteilseignern nun für die Stammaktie 8,48 Euro und für Vorzugsaktien noch ein paar Cent mehr bezahlen. Das Kaufangebot liegt damit etwas über dem aktuellen Aktienkurs der Metro, entspricht aber nur der Hälfte des Angebots vom vergangenen Jahr. Damals hatte Kretinsky mit einem freiwilligen Angebot versucht, auf 75% der Metro-Aktien zu kommen. Das war aber am Widerstand der beiden anderen Großaktionäre Beisheim und Meridian gescheitert. Derzeit hält der tschechische Investor einen Anteil von 29,99% der Metro-Aktien. Damit bleibt er knapp unter der Schwelle, ab der er gesetzlich zu einem Angebot an die anderen Aktionäre verpflichtet ist.
Peter Lange war das und mit der Metro geht's nun zu Volker Hirte in den Börsensaal. Gab's Reaktionen darauf?
Aber hallo, 7,7% ging's nach oben. Aber was heißt schon Hallo an der Börse? Es gibt ja auch dieses Sell on Good News, also Verkauf, wenn die Nachrichten gut sind, war aber hier nicht so. Die Aktie hat aber auch Nachholbedarf. Heute kostet sie knapp 9 Euro, vor einem Jahr stand sie bei knapp 15 Euro.
Und ansonsten gibt es Nachrichten vor allem aus den USA. Der US-Konzern Oracle hat kurz vor 5 bestätigt, dass er das US-Geschäft des Videodienstes TikTok übernehmen soll. TikTok, das ist ja die App, die der US-Präsident Trump gerne verbieten wollte, wenn sie denn in chinesischer Hand bliebe. Jetzt gibt die chinesische Mutter ByteDance wohl das ganze US-Geschäft an Oracle. Ja, und das gibt der gesamten Tech-Aktienlandschaft wohl Auftrieb.
Absolut. ByteDance hatte ja zunächst mal gesagt, naja, verkaufen wollen wir nicht. Eine strategische Partnerschaft wäre schon gut, aber jetzt ist es wohl anders. Oracle selbst legt um 2,6% zu. Ich glaube, das wird im Laufe des Tages noch ein bisschen mehr. Alphabet zum Beispiel hat die Google-Mutter 2,4% zugelegt. Apple 2,7%, Micron Technology plus 6%. Also es geht in diesem Sektor auf breiter Front nach oben.
Zurück nach Frankfurt. DAX-Stand bräuchten wir noch und DAX-Aktien, die auffällig waren. Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen gehört dazu.
Ja, das ist ganz klar der Verlierer im DAX. Es liegt daran, dass das Unternehmen ein großes Aktienrückkaufprogramm gestartet hatte. Das sollte ja auch länger laufen, endet aber schon heute. Das hat die Anleger enttäuscht. Die Aktie verliert rund 3,7% und ist damit der klare Verlierer hier an der Frankfurter Börse.
Haben wir andere DAX-Werte, die Ihnen auffallen oder gehen wir gleich rüber zu den Nebenwerten mit Bewegung?
Ich habe mich mal im SDAX und im MDAX umgeschaut. Da haben wir ja so die üblichen Corona-Gewinner, also Einkaufen übers Internet, Shop-Apotheke zum Beispiel hat wieder zugelegt oder die Baumarktkette Hornbach, die sind beide im SDAX deutlich über 3% jeweils. Und im MDAX sind es HelloFresh oder auch TeamViewer, die auch zu Beginn dieser Corona-Krise zugelegt hatten, auch heute wieder um jeweils 3% haben sie zugelegt.
Den Kurs des Euro haben wir in der vergangenen Woche mit viel Aufmerksamkeit betrachtet. Da war es ja auch nach der Ratssitzung der EZB so, dass der Euro seinen enorm starken Kurs beibehalten hat. Und die EZB-Chefin Christine Lagarde hatte ja in der Tat gesagt, das mache ihr Sorge, das passe nicht zur wirtschaftlichen Lage in den Euro-Staaten, gerade zur wirtschaftlichen Lage in den Pandemiezeiten. Hat sich da jetzt zum Wochenschluss, zum Wochenanfang etwas geändert?
Naja, es war auch das Signal von der EZB, war eben auch nicht besonders deutlich, um den Kurs des Euro zu drücken. Und insofern geht es halt weiter, bergauf mit dem Euro. Der hat sich auch wieder gegenüber dem Dollar verteuert. Heute kostet der Stand jetzt 1,1878. Das ist immer noch ein Plus von 0,35%. Also Christine Lagarde hat aber angekündigt, sie wird irgendwann mal dagegen steuern, denn einen teuren Euro brauchen wir nicht.
Der Rentenmarkt, meist ja im Schatten des Aktiengeschehens, ist heute auch nicht anders.
Die Umlaufrendite sinkt um 4 Basispunkte auf minus 0,51%.
Und dann haben wir als letztes Datum, um das Bild komplett zu machen, den Goldpreis.
Ja, der steigt trotz stärkerem Euro auch in unserer Währung. Da kostet die Feinunze heute 1.650 Euro.
Und das war Volker Hürth mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und wie immer geht damit Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker.